Willkommen zu Alice im Serverland, dem Karriere-Podcast für Frauen aus der IT.
Mit eurem Host Sarah, Gründerin, SAP-Personal- und Karriereberaterin bei Ankerkopf.
Und Katrin, Geschäftsführerin, Psychologin und Coach bei Synapse Change Consulting. Willkommen zu Alice im Serverland. Heute mit einer Teeparty und einer wunderbaren Gästin. Freya ist nämlich zu Besuch bei uns. Wer sie ist und was sie auszeichnet, darüber wird sie gleich selber was sagen. Abgesehen davon ist natürlich auch die wunderbare Sarah wieder dabei. Erstmal hallo ihr beiden.
Hallo, hallo.
Hi.
Ja, und mit Freya wollen wir sprechen über das Thema Einstieg und Netzwerk im SAP-Kosmos, also wie ihr eure Karriere pushen könnt, wenn ihr sie schon gestartet habt, wie man vielleicht einen Start gut hinkriegen kann, wie der aussehen kann. Es soll ums Thema Netzwerk und Mentoring gehen, also alles, was hilfreich ist, um karrieretechnisch so richtig durchzustarten. Aber bevor wir damit einsteigen, Freya, magst du einfach ein bisschen über dich erzählen? Wer bist du? Was gibt's über dich zu wissen? Genau.
Sehr gerne. Ja, danke auch erstmal für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut. Vielleicht kurz zu mir, Freya Wester-Ebbinghaus. Ich bin PS- und PPM-Beraterin bei der Firma Miliarum. Wir sind ausschließlich im PS- und PPM-Bereich unterwegs und da bin ich jetzt seit knapp 2,5 Jahren als Beraterin unterwegs. Und zusätzlich bin ich seit über einem Jahr im DSAG-Partnerbeirat und ab Oktober auch Mentorin bei Cybermentor.
Also genug Gesprächsthemen auf jeden Fall. Wie bist du denn da gelandet? Ist ja immer die erste Frage. Also wie bist du selber eingestiegen? Gab es vielleicht auch Erkenntnisse oder Lernschleifen, die du gedreht hast, wo du denkst, die hätte ich nicht unbedingt machen müssen? Also ja, kannst du vielleicht über deinen Einstieg einfach ein bisschen was erzählen? Wie bist du da gelandet?
Gerne. Also ja, ich bin über einen Quereinstieg sozusagen in die SAP-Welt gekommen. Ich habe im Legal-Tech-Bereich eigentlich vorher als Werkstudentin bei einem großen Konzern mit knapp 20.000 Mitarbeitern gestartet. Das war dann schon so ein bisschen der Tech-Bereich. Und ich war tatsächlich auch auf einem mathematischen, naturwissenschaftlichen Gymnasium. Und da hatten wir dann auch schon relativ früh Bezug zu Informatik. Wir hatten Informatik-AGs. Wir hatten sogar auch so einen PC-Raum. Das ist heute, glaube ich, gar nichts Besonderes mehr. Aber damals, zu der Zeit, war das dann schon nicht üblich für alle Schulen. Deswegen hatte ich schon immer so ein bisschen diesen Informatik- und Tech-Bezug. Und dadurch, dass mein Vater auch SAP-Berater ist heute noch, habe ich da auch natürlich Berührungspunkte relativ früh gehabt. Und so habe ich zwar erst mal mit etwas anderem begonnen, aber bin dann in die SAP-Welt gekommen. Und jetzt bin ich seit 2,5 Jahren bei Miliarum als SAP-Beraterin und habe da die Möglichkeit gehabt, auch schon relativ früh viel Verantwortung zu übernehmen. Also es ging dann recht schnell los, dass ich die Projektleitung auch übernommen habe. Und so war dann mein Einstieg bisher.
Und vielleicht kann man ja sagen, dass es gerade für den SAP-Kosmos relativ typisch fast schon ist, dass Menschen aus ganz unterschiedlichen Backgrounds ihren Weg in die SAP-Beratung finden. Das finde ich immer super inspirierend und auch nochmal hervorhebenswert, dass man es definitiv so nicht studiert haben muss, also IT oder MINT oder ein Tech-Fach, dass es auch ganz spannende Möglichkeiten gibt, andere Rollen zu finden, eben mit dem passenden Background oder eben einfach Themen, die einen interessieren. Das war mir einfach nochmal total wichtig, das hervorzuheben. Also dass das und das aller Einstieg in die SAP-Welt, also das wird mir zumindest so im Rahmen unserer kleinen Karriereberatung immer wieder berichtet, dass der Einstieg häufig irgendwie zufällig ist, dass es bei vielen nicht auf der Wunschliste ist, wie jetzt, sage ich mal, vielleicht Lehrerin oder Krankenschwester oder ich weiß nicht was, so ein Traumberuf, sondern es entwickelt sich irgendwann und ist dann manchmal sogar von einer Art von Zufall und einem persönlichen Netzwerk oder eben auch Berührungspunkten geprägt. Um das einmal vielleicht einmal so in a nutshell zu framen, was ich da bisher auch so gehört habe rund um den Subkosmos.
Absolut, das kann ich auch nur so bestätigen. Also ein ganz großer Teil aus meinem Netzwerk hat auch den Quereinstieg gewählt. Und ich glaube, das tut dieser ganzen Branche auch total gut, weil so viele verschiedene Fähigkeiten gerade als Berater gefragt sind, als Berater, Beraterin. Ja,
und wenn man die IT damit natürlich auch so ein bisschen aus der Bubble rausholt, ne? Also eben aus diesem ITler unter sich. Und ich finde, gerade im SAP-Bereich, wenn man Menschen mit so unterschiedlichen Hintergründen hat, die alle irgendwie oder viele auch noch irgendwie entweder ein anderes Standbein oder eine andere Vergangenheit haben, ich finde, das merkt man manchmal auch so im, gerade im Projektmanagement, dass da einfach noch, dass die auch davon profitieren, auch wenn es vielleicht vorher was ganz anderes war, was sie gemacht haben.
Dann bist du jetzt ja aber auch relativ zügig, muss man ja sagen, nach so gut anderthalb Jahren Praxiserfahrung, wo du auch schon, was ja auch im SAP-Kontext super wichtig ist, eben in die Projektleitung auch schon reingewachsen bist, hast du dich entschieden, bei dem Partnerboard der DSAG einzusteigen. Und vielleicht, um es einmal auch da ein bisschen in den Kontext zu setzen, die DSAG ist ja die deutschsprachige Anwendergemeinschaft. Das heißt also, Unternehmen können dort Mitglied werden, Anwenderunternehmen, die also SAP bei sich im Einsatz haben. Und eine Besonderheit ist ja auch, dass du auch eine der wenigen Frauen bist, die es auch ins Partnerboard geschafft haben oder gewollt haben, dahin zu kommen. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen über dieses Netzwerk auch was sagen und diese Rolle, was das so bedeutet, was du da eigentlich machst.
Ja, sehr gerne. Also der Partnerbeirat ist tatsächlich auch relativ frisch ins Leben gerufen worden. Den gibt es auch erst seit knapp über einem Jahr. Also es war die erste Wahl dann sozusagen. Und stellt das Pendant zu dem CIO-Beirat dar, den es jetzt schon seit längerer Zeit gibt. Der dient dann so ein bisschen als Sprachrohr für die Anwenderunternehmen, von denen es so 2400 in der DSAG gibt. Und Partner gibt es so knapp 1200, also DSAG-Partner. Und dafür wurde dann eben der Partnerbeirat gegründet, sodass auch die Partner eine gewisse Stimme bekommen und die Themen insbesondere gegenüber SAP auch platziert werden können. Da stand eben letztes Jahr im September dann die Wahl an und es ist ein sechsköpfiger Beirat, der gewählt wurde und ich war die einzige Frau, genau, die reingewählt wurde. Allerdings auch die einzige Frau, die sich zur Kandidatur gestellt hat. Also auch da ist dann natürlich noch ein bisschen Aufholbedarf. Da können wir ja gleich mal noch drauf eingehen, was man da auch für Möglichkeiten hätte, um sich einzubringen.
Ja, absolut. Ich finde das einen spannenden Punkt auch so zum Thema Netzwerken. Also das die DSAG oder das in deinem Fall das Partnerboard ist ja jetzt, man könnte ja sagen, fast schon ein professionalisiertes Netzwerk, also eben als als Gesellschaft oder als wahrscheinlich so eine Art Verband, ne, vermute ich mal. Was reizt dich daran oder warum würdest du, was siehst du da vielleicht auch für dich für einen Benefit, sagen wir mal so?
Benefit für mich, also die erste Intention tatsächlich zu kandidieren war vielmehr, dass ich die DSAG an sich sehr schätze und in den letzten Jahren auch sehr als sehr wichtig erachtet habe. Und als ich dann gehört habe, dass ein Partnerbeirat gewählt wird, habe ich mir gleich gedacht, wow, super wichtig, da eben genau diese Möglichkeiten zu schaffen, dass Partner ihre Themen platzieren können, vor allem auch kleinere Partner, die vielleicht nicht immer die ganz großen Stimmen haben in solchen Verbänden. Und ich komme ja aus einem relativ kleinen Unternehmen, wir sind 20 Mitarbeiter. Und da war es mir auch so ein bisschen eine Herzensangelegenheit, da die Themen auch zu platzieren. Und ich glaube, der Benefit, den habe ich da vielmehr auch für die kleinen Unternehmen und die Punkte, die da im Raum stehen, gesehen. Also da einfach die Themen zu bündeln und dem Ganzen eine Stimme zu geben.
Ja. Und mit welchem, ich sag mal, Umfang ist das eigentlich neben deiner, du bist ja, glaube ich, auch Fulltime am Arbeiten. Wie viel steckt noch dahinter? Also wie viel Zeit oder irgendwie Ressourcen, vielleicht auch Reisen, was beinhaltet diese Art der Arbeit noch? Das würde mich wirklich total interessieren, was da noch hintersteckt.
So grob überschlagen sind das 8 Stunden im Monat, würde ich sagen. Davon geht man grundsätzlich auch bei diesen Funktionsträgern aus. Also da gibt es ja zahlreiche in der DSAG, und wenn man dann sich da engagiert, dann sollte man schon immer diese 8 Stunden im Monat auf jeden Fall auch zur Verfügung haben. Mal ist es natürlich auch mehr und kann auch mal weniger sein, aber wenn jetzt der DSAG Kongress, Jahreskongress ansteht, dann ist es natürlich etwas mehr. Da ist dann viel mehr Vorbereitung auch gefragt. Und aber so grob 8 Stunden, würde ich sagen.
Und die DSAG hat ja noch ein Untergremium, was vielleicht auch gerade für unseren Kontext spannend ist, nämlich die Women at DSAG. Da seid ihr, glaube ich, sogar beide aktiv. Habe ich das richtig im Kopf?
Ja, aber ganz frisch tatsächlich bei mir. Und ich habe, also ich freue mich da auch total drauf, weil wir ja auch bei dem eben von vorher den Jahreskongress, da sind wir tatsächlich als Ankerkopf auch eingeladen und stellen da unseren Gehälterreport vor mit dem Fokus auf, ob es den Gender Pay Gap gibt und was Teilzeit und auch die Anzahl von Kindern bedeuten. Also wie da diese Gehaltslandkarte aus dieser Female-Sicht sich so verhält. Das ist da, wo wir einen Live-Podcast zu machen. Eben, und das eben im Rahmen von dem Women at DSAG, dort auf der Impulsbühne. Von daher, danach werde ich auf jeden Fall noch mehr berichten können, wie das so ist. Letztes Jahr waren auch schon meine Kolleginnen da, weil ich ja eben in der Elternzeit im Mutterschutz war und es ein bisschen schwierig war, mit Baby und Stillen und drumherum da halt hinzureisen, auch wenn es mir super schwer gefallen ist. Und haben wir aber auch schon ganz spannende Interviews geführt mit Frauen. Vielleicht packe ich die auch einfach mal mit in die Shownotes rein, weil wir da so viele Interviews gedreht haben, eben von Frauen, die bei der DSAG auch mit aktiv sind und so ein bisschen so Statements gegeben haben, um einfach mein Gesicht auch zu bekommen, was dieses Netzwerk, wer da unterwegs ist und was die einfach, was es so für Menschen sind. Das mache ich mal in die Shownotes rein, also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Ja, absolut. Hatten wir dazu nicht sogar eine Alice-Folge, Theresa und Tour, wo wir auch einige Frauen zusammen zu Wort kommen lassen?
Genau, am besten verlinke ich direkt das, weil Theresa und Tour haben wir auf jeden Fall auch gehabt und da hat sie auf jeden Fall ja nochmal Stimmen eingesammelt, die umtriebige Theresa. Ja, genau.
Total spannend. Ja, unbedingt vorbeischauen, wer auf dem Kongress ist bei der Session. Wann, an welchem Tag habt ihr die Session?
Ich packe das da runter. Es ist der erste Tag. Und, genau. Ich packe die Zeiten runter, bevor ich mich jetzt nochmal in die Fesseln setze. Genau, alle unbedingt vorbeischauen, das wird super. Und da bist du aber auch noch Mitglied, Freya, oder? Im Women at DSAG?
Genau, da bin ich auch Mitglied. Und vielleicht noch dazu eine ganz spannende Geschichte. Die Women at DSAG haben ein neues Format eingeführt bei diesen Kongressen. Das ist das Speed Networking. Und das wurde deswegen eingeführt, weil man festgestellt hat, okay, gerade Frauen, die vielleicht alleine diesen Kongress besuchen, nehmen verhältnismäßig selten an den Abendveranstaltungen teil. Woran kann das liegen? Und wie kann man da vielleicht entgegenwirken? Und man hat dann so ein bisschen auch rumgefragt und festgestellt, Frauen, die befragt wurden, die haben dann da tagsüber eben nicht so die Gelegenheit gehabt oder sich nicht so initiativ ausgetauscht. Und dann hat man dieses Speed Networking eingeführt, wo wirklich auch, ich glaube, bei den Technologietagen super viele Frauen, also ich glaube, es waren bestimmt 2/3 der Frauen, die auch auf dem Kongress waren, haben dann auch teilgenommen. So wirkte es zumindest. Und haben sich dann in einer Minute kennengelernt. Es gab dann auch immer Fragen und Impulse, die eingeworfen wurden und hatten dann die Möglichkeit, einen Großteil der Frauen dort kennenzulernen, und ich glaube, das hat dann auch wirklich dazu geführt, dass auf den Abendveranstaltungen dann auch die Gespräche weitergeführt wurden.
Ja, sehr cool. Also finde ich richtig gut und bestätigt, ich finde ja immer alles gut, was meine Überzeugung bestätigt. Und ich finde es vor allen Dingen gut, dass, ja, dass es so offensichtlich wird, dass es manchmal vielleicht auch einen Rahmen braucht. Ne? Dass es vielleicht nicht nur reicht oder nicht für jeden reicht zu sagen, na, wir haben hier spannende Themen und das Networking passiert schon drumherum. Ich glaube, das kann auch mal so sein, wenn man eben sehr outgoing und sehr aufgeschlossen und sehr kontaktfreudig ist. Aber für alle, die sagen, naja, ich tue mich vielleicht nicht ganz so leicht, hier einfach mit wildfremden Menschen ins Gespräch zu kommen und mich zu vernetzen, finde ich so, wie soll man es denn sagen, geplante, strukturierte, wie auch immer, Formate, glaube ich, können total hilfreich sein, so für den ersten Schritt. Und der reicht ja oft schon, ne, wie ihr dann auch sagt. Und dann geht es halt abends weiter und dann wird es eben dann doch fortgesetzt, wenn man sich spannend findet.
Ich finde das halt so cool, dass es schon auch einfach diese Reflexionsebene dann in diesem Gremium gibt, dass man sagt, okay, was können wir denn noch tun? Also um nochmal extra Einladungen zu machen und dass das einfach auch funktioniert. Das finde ich wirklich stark. Also dass man sich als Frau auch mit seinen Ideen einbringen kann und auch wenn man halt Mitglied ist. Das Forum ist auch etwas, wo wir durchaus auch gesagt haben, da kannst du auch mal was posten, da kannst du Fragen stellen, da passiert auch was. Du kannst es halt einfach mitgestalten. Also es ist wirklich ein lebendiges Netzwerk, würde ich sagen, auch ein lebendiges Gremium und zeigt auch nochmal die Vielfältigkeit der SAP-Szene. Also ein kleiner Appell für die, wo die Unternehmen muss man ja sagen, Mitglied sind bei der DSAG. Einfach dort selbst kannst du dich halt wirklich einbringen und kannst dann nochmal gucken, welches Gremium interessiert dich denn da eigentlich noch. Also jetzt ohne Werbung zu machen, genau. Es ist einfach, glaube ich, sinnvoll, da einfach mal sich vorzufühlen und sich zu vernetzen.
Ich würde vielleicht gerne noch einmal auf so eine Meta-Ebene gehen. Wir haben ja die Überschrift oder das Motto Push Your Career und die Bedeutung von Netzwerken. Ich finde super den Einblick in die DSAG oder auch in die Women.net DSAG, in das Gremium, als eine Form von Netzwerk. Vielleicht nochmal so ein bisschen auf einer übergeordneten Ebene. Freya, was würdest du denn aus deiner Erfahrung sagen? Welche Bedeutung hat Netzwerken gehabt für deine Karriere oder hat es vielleicht auch immer noch? Und wie geht es dir eigentlich damit? Es wird ja sehr unterschiedlich gesehen.
Also vielleicht kann ich ja vorab noch, weil den Appell hätte ich tatsächlich auch noch an Unternehmen, bevor wir das Thema abschließen, dass man eben, wenn man jetzt diese Jahreskongresse etc. betrachtet, nicht immer die gleichen Personen hinschickt, sondern da vielleicht auch ein bisschen rotiert und neue Mitarbeiter, neue Kandidaten auf diese Messen und Veranstaltungen jeglicher Art schickt, damit hier eben auch die Möglichkeit geschaffen wird, zu netzwerken. Denn das, um auf deine Frage zurückzukommen, hat mir total geholfen, außerhalb meiner Bubble, und wir sind ja nun mal nur 20 Mitarbeiter, den Horizont ein bisschen zu erweitern und das Netzwerk zu öffnen. Und nur die Teilnahme an diesem Kongress tatsächlich hat mir dann auch ermöglicht, zum Partnerbeirat zu kandidieren. Ist ja auch dann tatsächlich die Aufgabe, sich vor Ort vorzustellen und einmal vor den Wählenden zu präsentieren, was man bewirken möchte. Und wenn man gar nicht erst auf solchen Veranstaltungen ist, dann hat man natürlich auch keine Möglichkeit, sich zu engagieren. Deswegen der Appell auf jeden Fall an die Geschäftsleiter, versucht wirklich mal auch neue Kandidaten hinzuschicken. Und vor allem, wenn ein Stand eben vorhanden ist und wenn kein Stand irgendwie auf solchen Veranstaltungen, Kongressen des Unternehmens vorhanden ist, dann würde ich Mitarbeitenden auch immer raten, vielleicht Eigeninitiative zu ergreifen und vorzuschlagen, hier eine Teilnahme eben zu machen und hier vielleicht auch die Benefits aufzuzählen. Was kann das dem Unternehmen bringen, wenn ich genau zu dieser Veranstaltung gehe? Was kann ich davon dann auch vielleicht in dem Team vorstellen? Also Eigeninitiative ist da auch immer sehr hilfreich.
Und vielleicht nochmal in dem Moment auch zu sagen, wo sind, also welche Frauen haben wir? Und auch ganz gezielt, ich glaube, so wie mit dem Speed Networking zu sagen, uns ist es wichtig, dass wir nicht nur sozusagen den Standardvertriebler jedes Mal wieder neu hinschicken, sondern einfach sagen, okay, wie ist unser Team aufgestellt? Wo gibt es Frauen? Weil es kann durchaus sein, dass die Frauen einfach nochmal anders eingeladen werden müssen und aber grundsätzlich da schon Interesse dran haben. Und ich glaube, das muss man wirklich mitbedenken. Also, dass das extrem wichtig, wichtig ist. DSAG, würde ich jetzt sagen, können wir erstmal ein Häkchen hintermachen und können ja vielleicht nochmal ein Special, wie auch immer, nach den Jahreskongressen vielleicht etwas Schönes damit machen. Weil das ist natürlich nur ein zentrales, wichtiges Netzwerk. Aber was ich ja beim Netzwerken auch ganz wunderbar finde, ist vielleicht eine schöne Überleitung zu dem Mentorinnen-Thema, dass es ja auch möglich ist, in unterschiedlichen Rollen in Netzwerken tätig zu sein. Und so wie du vielleicht ja auch, dadurch, dass dein Vater auch SAP-Berater war und du vielleicht auch diesen Kosmos so im Sinne einfach erlebt hast und dort auch gefördert worden bist und gesehen worden bist, gibst du jetzt ja auch total was zurück, weil du ab Oktober Cyber-Mentorin tatsächlich sein wirst. Ich glaube, speziell für Schülerinnen. Hol uns da mal ab. Was ist das? Was verbirgt sich dahinter?
Ja, also genau, Cyber-Mentor ist ist die größte wissenschaftlich begleitete Online-Mentoring-Plattform oder Programm für MINT-Schülerinnen ab der 5. Klasse. Und hier werden Schülerinnen ein Jahr lang begleitet von einer persönlichen Mentorin aus der Wirtschaft oder Wissenschaft. Und tatsächlich geht es hier explizit um die Förderung von Schülerinnen, also von Mädchen. Und die Uni Regensburg hat eben eine Studie in dem Zusammenhang erstellt, die ergeben hat, dass durch die Zusammenarbeit mit einer Mentorin mehr als doppelt so häufig MINT-Fächer und Berufe gewählt werden. Also ich glaube, konkret sind es 62% der Frauen,
wow,
mit Mentoren, die sich dann am Ende für eine MINT-Karriere entscheiden. Ja, im Vergleich zu nur 24%.
Wow.
Ja, das ist wirklich eine Zahl, die für sich spricht.
Das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja wirklich fast dreimal so viel. Also es ist ja wirklich beeindruckend, welchen Impact das haben kann. Wow. Katrin, war dir das, ich kannte die Studie tatsächlich so noch nicht. Ich werde mich da auf jeden Fall nochmal einlesen. Fand ich jetzt schon stark.
Ja, ich kannte die auch nicht. Ich finde, klar, das ist natürlich ein Wahnsinnsunterschied und ein Riesen-Impact. Ich kann es mir aber total gut vorstellen, weil wir ja schon häufiger auch bei Alice, so gerade in den ersten Folgen, hatten wir auch immer wieder das Thema Vorbilder oder auch so dieses einen Plan haben, sich orientieren. Und ich glaube, dass da auf diesem Weg, so den eigenen Weg zu finden, vielleicht auch bestärkt zu werden, also du sagtest ja, ab der 5. Klasse geht das schon los, ne? Auch bestärkt zu werden, ey, nee, wenn es dich dahin zieht, dann mach das. Ja, also in Form von Bestätigung, Bestärkung, vielleicht auch so ein bisschen, könnte ich mir vorstellen, gerade für die Älteren dann auch Orientierung, was gibt's denn da überhaupt und wie stelle ich das an und sowas alles. Das kann ich mir total gut vorstellen, dass wenn es da ohnehin eine Neigung gibt, und das unterstelle ich jetzt mal, sonst würde man sich wahrscheinlich nicht als Mentee da bewerben, dass das dann einfach wahnsinnig unterstützend wirkt. Also ich kannte die Zahl auch nicht. Ich finde es auch verblüffend, wenn das so nachgewiesen werden kann. Und es finde ich aber auch eigentlich total plausibel, dass es denn einen Unterschied macht.
Ja, ja, ich glaube auf jeden Fall, diese Rollenvorbilder, die spielen eine große Rolle. Allerdings muss ich auch sagen, ich glaube nicht, dass Mentoring allein geschlechtsspezifisch funktioniert. Also das auch immer als Disclaimer, weil ja genau oftmals oder jetzt aktuell der Trend vielleicht auch dahin geht, Netzwerke zu gründen, die dann ausschließlich einseitig funktionieren sollen. Und ich glaube, das ist auch nicht immer der richtige Weg. Ich habe es selbst erlebt, dass ich sehr tolle Mentoren um mich herum hatte, die mir super viel mitgegeben haben. Und ich glaube, da müssen wir eher den Blick öffnen und nicht ganz einseitig denken, sondern ja, ich glaube, das funktioniert auch zwischen Mann und Frau ganz gut.
Ja, absolut. Also ich würde das gar nicht auf, dass das Fitting immer so sein muss. Aber ich glaube, gerade für Mädels, die vielleicht noch nicht so viele Vorbilder haben oder die sich dann angucken, was die anderen Mädels alles so machen nach der Schule oder wofür die sich so interessieren oder was so Lieblingsfächer sind, eher in der Richtung. Ich finde gar nicht, dass das eins zu eins sein muss. Also ja, das Vorbildthema hat man natürlich, aber ich glaube, dann kommen wir wieder so ein bisschen, ne, auf das Thema, was wir mit Lilly auch hatten, mit dem Allyship. Also ich glaube, dass das auch mit männlichen Mentoren ganz hervorragend funktionieren kann, weil es, glaube ich, wichtig ist vor allen Dingen die Grundhaltung so. Wenn du das Gefühl hast, du kannst das gut und das interessiert dich, dann go for it.
Ja, also dass da jemand ist, der dich empowert und das ist unabhängig von Geschlechtern, am Ende auch unabhängig von ganz konkreten Rollen, aber das System, dass jemand gesehen wird mit einem Talent oder einem Interesse und dass das ganz gezielt gefördert wird und dass es vielleicht etwas wichtiger noch für Mädels ist, so gesehen zu werden, weil das sonst noch schwieriger für sie ist, man sieht es ja mit 24%, ne? Ist meines Erachtens dann aber eine sinnvolle Geschichte, zu sagen, wir fördern speziell auch nochmal die Mädels eben den Weg in die Tech-Szene am Ende gehen zu können. Was sind denn deine Erwartungen, Freya? Ich meine, es ist ja so, bei Mentoring, da gibt es ja eben die zwei Seiten. Einmal bist du auf einmal Vorbild, du bist Wegweiserin, du bist, aber bei dir passiert ja auch irgendwie wahrscheinlich eine Menge. Was sind denn deine, was denkst du, was da passieren wird oder könnte?
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich für beide Seiten schon fast gleich bereichernd ist, wenn nicht sogar ich noch mehr daraus ziehen kann am Ende. Und ich habe mich da auch mit einer anderen Bekannten unterhalten, die schon seit einigen Jahren bei Cyber Mentor als Mentorin unterwegs ist. Und sie sagt halt, dieses ehrliche Feedback, das bekommt man vielleicht gar nicht mehr so oft wie von Mädchen oder insgesamt jüngeren Menschen. Also wenn du das nicht gut erklärst oder das uninteressant ist, dann kriegst du das auch direkt gespiegelt. Da wird einem nicht viel vorgemacht. Und ich glaube, das finde ich total spannend. Also aber auch über mich selber zu lernen, wie kann ich eigentlich jemandem konkret weiterhelfen? Wie kann ich mich auf die Person einlassen und verstehen, wo da die Bedürfnisse sind oder die Fähigkeiten? Also ich glaube, das ist eine sehr interessante individuelle Beziehung. Und ich glaube, deswegen kann ich da super viel am Ende auch draus ziehen.
Voll. Ich finde auch den Punkt, den du gesagt hast, mit dem, wenn man es nicht gut erklärt, dann kriegt man es schon rückgemeldet. Es gab mal, in der Psychologie ist es schon eine ganze Weile her, so ich glaube so in den 70er, 80ern oder so, gab es mal eine große Initiative, die Psychologie muss eigentlich raus aus den Universitäten, weil es eigentlich ja was ist, was irgendwie jeden Menschen betrifft. Und eigentlich müssen wir wegkommen von den ganzen Fachbegriffen und von den vielen komplizierten Wörtern für eigentlich, ich sage jetzt mal, sehr einfache Dinge. Ich würde überhaupt nicht sagen, dass das schon gelungen ist, aber zumindest den Gedanken, den gibt es schon eine ganze Weile. Und das geht mir bei IT auch manchmal so, dass ich mir denke, IT ist so verbreitet in unserem Leben und wir alle haben da irgendwie so unterschiedliche Berührungspunkte mit, die einen mehr, die anderen weniger, aber irgendwo haben wir sie alle. Dass ich finde, so eine Initiative bräuchte es vielleicht dafür sogar auch. Das war auch so ein bisschen das, was ich am Anfang meinte mit, ich fände es super, wenn die Leute andere Hintergründe noch mit haben. Und da einfach, man sagt ja immer, wenn man es einem Kind erklären kann, dann hat man es selber verstanden. Also sich da selber auch zu überprüfen, finde ich total spannend.
Ja, ich sehe es auch so total. Aber ich fand den anderen Aspekt bei dir auch noch interessant, Freya. Also die Beobachtung am Ende ja auch, je höher du gehst, wenn man jetzt in so einer klassischen irgendwie Karrierepyramide oder wie auch immer sowas denkt, oder man kann ja auch von Seniorität sprechen, von mir aus, desto weniger echtes Feedback bekommst du ja teilweise auch von deinem Team. Also weißt du, das ist, das ist ja so ein Phänomen, dass du am Ende das Manager oder wie auch immer gar nicht mehr so direkt eben häufig dieses Feedback bekommen, dieses ungefilterte, ehrliche, einfach so wie es gerade rüberkommt, jenseits von Diplomatien und irgendwelchen starren vermeintlichen Hierarchien oder Systemstrukturen. Ich glaube also, dass da auch wirklich gerade sehr erfahrene Menschen auch nochmal wirklich dran wachsen können in dieser Rolle des der Mentorin. Und das ist vielleicht ja auch ein schöner, ich will gar nicht sagen Abschluss, aber auf jeden Fall ein Punkt. Ich habe mitbekommen, dass die auf jeden Fall noch Cyber-Mentorinnen suchen dort bei der bei diesem Netzwerk. Ich würde also einfach mal, du nickst, Freya, ja, ich würde es auf jeden Fall in die Shownotes packen und auch auf LinkedIn auch nochmal gezielt darauf hinweisen. Also wer sich dazu berufen fühlt, das ist bestimmt eine richtig, richtig coole Chance, dann nochmal anderen den Einstieg zu ermöglichen und gleichzeitig sein eigenes Netzwerk ja auch wahnsinnig nochmal zu erweitern. Okay, kleiner Appell, Call to Action. Haben wir denn das Gefühl, dass wir so langsam zur Google-Startseite gehen könnten? Oder habe ich Essentielles vergessen? Was möchtet ihr noch zu dem Thema Einstieg und Netzwerken vielleicht loswerden?
Ja, zum Thema Netzwerken.
Ja, ich glaube, zum Thema Einstieg. Nee, sag mal, Freya.
Ja, zum Thema Netzwerken. Wir haben ja jetzt viel über so physische Treffen gesprochen. Was ich aber auch total wichtig und hilfreich finde, ist LinkedIn auch zu nutzen als Plattform, um ein Netzwerk aufzubauen. Und da bietet es sich auch immer an, halt relativ früh anzufangen, also noch im Studium vielleicht sich da auch schon zu verknüpfen und dann die Kontakte auf Veranstaltungen zu sammeln. Aber auch so ein bisschen über das erweiterte Netzwerk dann hier und da mal Kontakt aufzunehmen und sich zum virtuellen Kaffee zu verabreden. Ich glaube, das kann auch nochmal jenseits von solchen Veranstaltungen, auf denen man ja leider auch nicht immer teilnehmen kann, kann dann sehr hilfreich sein.
Das war nochmal extrem hilfreich. Danke, Freya. Also ich meine, du machst es ja auch extrem gut, wenn man dich auf LinkedIn besucht. Du hast über 3000 Verknüpfungen dort und bist ja auch sehr präsent. Du postest regelmäßig und das häufig auch neben dem fachlichen Schwerpunkt auch immer mal wieder so das Thema Female, ich sag mal Empowerment im weitesten Sinne. Das ist cool. Cool, dass es auch gerade von dir kommt, dass du sagst, es ist auch wirklich hilfreich für den Einstieg und nutzt auch die digitalen Netzwerke, also ja, richtig, richtig gut nochmal. Danke für den Aspekt.
Ich würde das, glaube ich, sogar noch erweitern, also absolut unterstützen und erweitern. Es gibt ja so eine große Regel beim Netzwerken, nämlich anzufangen, es sich aufzubauen, bevor man es braucht. Also das ist ja oft so dieses, dann steht man da und denkt sich, jetzt wäre gut, wenn ich es eins hätte, weil ich, keine Ahnung, vielleicht einen fachlichen Rat brauche oder auf der Suche nach einem Einstieg oder einem neuen Job bin. Und das wäre vielleicht meinen letzten 5 Cent zum Thema Netzwerk, das jetzt nicht nur so anlassbezogen zu machen, sondern einfach vielleicht auch gerade als Frau, aber sicherlich nicht nur, aufmerksam zu sein. Was sind Themen, die mich interessieren? Was sind Verbände oder Netzwerke, die spannende Veranstaltungen anbieten? Wen kennt man vielleicht im privaten oder im Kollegenkreis, der irgendwo aktiv ist, wo man mal so mitgehen oder mit reinschnuppern kann? Du sagtest ja auch, dass mit der Mentoring-Geschichte hast du, glaube ich, auch irgendwie über dein Netzwerk mitbekommen, ne? Also da einfach Netzwerk als irgendwas Fortlaufendes zu betrachten. Und irgendwann steht man dann da und denkt sich, ja geil, dass ich jemanden kenne oder dass mir da vielleicht auch ein paar Türen aufgegangen sind. Aber das wären vielleicht mein letzter Punkt dazu.
Sehr schön. Dann würde ich doch sagen, liebe Freya, du hast für 24 Stunden die Google-Startseite in deiner Obhut und du darfst darauf deine Lieblingsmessage, die Message deiner Wahl, was auch immer, darfst du darauf posten. Was würde denn dort stehen?
Ja, ich glaube, gerade in Anbetracht unserer heutigen Folge würde ich sagen, ergreife jede Gelegenheit, die vor dir liegt und baue Netzwerke, die dich und andere stärken. Und hier würde ich das andere, glaube ich, dick und fett auch unterstreichen. weil es mir persönlich total wichtig ist oder ich das auch als Tipp mitgeben würde, dass man immer mehr geben sollte, als man nimmt und sich in erster Linie fragen sollte, was kann ich eigentlich dem Netzwerk hier an Mehrwert liefern und nicht andersherum.
Ja, absolut. Wichtiger Netzwerktipp.
Ich glaube, so baut man ja nachhaltige, vertrauensvolle Beziehungen auf.
Ja, und das ist dann auch wirklich ein echtes Netzwerk und nicht irgendwie einfach Nutznießertum, weil das ist nicht Netzwerk. Das ist was anderes und am Ende fällt dir das auch auf die Füße und das ist nicht das echte, lebendige Netzwerk, was dich, aber vor allen Dingen auch andere Menschen weiterbringt. Und das ist dieses Mindset, das gilt es wirklich zu beachten, weil sonst ist es kein Netzwerk. Ist was anderes dann, aber kein hilfreiches, sinnstiftendes Netzwerk für alle, für uns Frauen. Genau. Ja, wunderbar. Dann, ja.
Kommen wir zum Ende, das Outro, oder?
Machst du das Outro? Mach das Outro, Katrin. Kommen wir zum Ende, genau.
Ich wollte mich jetzt hier gar nicht vordrängeln. Ja, den Google-Startseite haben wir. Ich kann das eigentlich nur unterstützen. Freya, ich habe im Vorgespräch schon gedacht, das wird auf jeden Fall spannend. Ich finde es extrem spannend, die Einblicke, die du gegeben hast in die DSAG, in deinen Weg dahin und natürlich auch in das Cyber-Mentoring. Ja, was soll ich sagen? Es war mir eine Freude und lasst uns netzwerken und weitermachen.
Ja, vielen lieben Dank, auch von meiner Seite. Ich habe Katrin nichts mehr hinzuzufügen. Danke, 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 dass du ja bei uns gesprochen hast, auch so offen gesprochen hast. Ich finde, du bist so inspirierend und ganz wunderbar und folgt unbedingt der Freya, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Es lohnt sich total, sich auch mit ihr auf LinkedIn zum Beispiel zu verbinden. Und vielleicht sehen wir ja die ein oder andere ja im Rahmen der DSAG des Kongresses, des Jahreskongresses.
In diesem Sinne, bis bald.
Bis bald.